Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. So, liebe Geschwister, beginnt dieses berühmte 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Und es ist der Anfang der Beschreibung eines Gott wohlgefälligen Lebens, einem Leben im Glauben. Und damit wollen wir uns heute, und so Gott will auch, noch einmal in der Zukunft befassen. Wir stehen ja in der Sommerpredigtreihe über den Hebräerbrief mit dem großen Oberthema »Werdet nicht müde«. Heute also die fünfte Betrachtung. Und wenn ich jetzt fragen würde, was steht denn in diesem 11. Kapitel außer den Versen, die wir jetzt gerade gehört haben, dann könnten vermutlich eine ganze Reihe von euch mir sagen, was da drin steht, nämlich die Beschreibung der Glaubenshelden. Und das ganze Kapitel 11 handelt von nichts anderem als vom Glauben. Und das ist der rote Faden, der sich durch dieses Kapitel zieht und auch durch die beiden nächsten Kapitel, die dann die letzten sind, und auch durch diese Betrachtung heute. Und wie immer fragen wir uns ja, warum steht das Kapitel jetzt an dieser Stelle? Wir wissen, dass es im Urtext ja keine Kapitel- und keine Verseinteilung gegeben hat. Das ist ja sehr viel später im Mittelalter erst dazugekommen. Der Heilige Geist hat sich erbarmt, damit wir die Stellen schneller finden, hat er uns diese Einteilung geschenkt. Aber in den ursprünglichen Briefen gibt es diese Einteilungen nicht. Und warum schließt nun der Schreiber des Hebräerbriefes diesen Brief, von dem wir schon so viel gehört haben, so ab mit diesem Hinweis auf den Glauben? Und wie immer stellen wir uns natürlich auch die Frage, was hat uns das heute zu sagen? Es gilt ja nicht nur für die Hebräer damals, sondern auch für die Christen im 21. Jahrhundert. Muss das irgendeine Gültigkeit haben? Denn sonst hätte der Heilige Geist es nicht in den Kanon eingegliedert, was da steht. Es muss etwas uns zu sagen haben. Finden wir es gemeinsam heraus, wobei es geht hier nicht um Menschenweisheit, sondern allein der Heilige Geist ist der, der uns belehren kann, auch heute Morgen. Wir springen also in den letzten Teil des Hebräerbriefes. Die letzte Betrachtung war ja Hebräer 5, 6. Wir springen also jetzt ans Ende, weil dieses Thema Glauben ein ganz wichtiges ist. Und wir lesen und betrachten nur die ersten 7 Verse dieses Kapitels. Die ersten 7 Verse, und die lese ich jetzt nochmal. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem er Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er schon gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Ich habe aus der Elberfelder gelesen, weil die an der Stelle einfach ein paar genauere Bezeichnungen hat. Wir haben schon gehört in der ersten Betrachtung über die Erhabenheit Jesu am Anfang des Hebräerbriefes. Jesus ist größer als die Propheten, größer als die Engel, größer als jeder geborene Mensch. Im zweiten Teil haben wir über das Ziel gesprochen und nachgedacht, die Ruhe Gottes. Im dritten Teil haben wir den Dienst Jesu als hoher Priester im Himmel betrachtet. Und das letzte Mal haben wir über die Unverlierbarkeit des Heils gesprochen. Und wie jeder Brief im Neuen Testament, jeder ohne Ausnahme, hat auch dieser Brief immer die beiden Es, Ermutigung und Ermahnung. Es gibt keinen Brief im Neuen Testament, der nur das eine oder nur das andere hätte. Die Schreiber der Briefe haben immer Wert darauf gelegt, dass die Gemeinde sowohl ermahnt wird als auch ermutigt wird. Und es geht ja bei den neutestamentlichen Briefen darum, Gläubige zu ermahnen und zu ermutigen, nicht noch Ungläubige, noch Unbekehrte. Wir wollen beten, dass der Herr uns auch diesen Dienst hier jetzt segnet. Vater im Himmel, wir brauchen jetzt die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dein Wort sagt uns, dass der, der sich mit deinem Wort befasst, große Beute machen wird. Und das möchten wir heute, große Beute machen aus deinem Wort. Hilf uns dazu. Rede du zu uns, damit wir Beute machen können. Amen. Wir wollen immer im Blick haben, wenn wir auch heute diesen Abschnitt betrachten, an wen der Brief adressiert ist. An die gläubigen hebräischen Judenchristen. Das ist der Kontext und wir wollen nicht der Versuchung erliegen, den Kontext komplett auszublenden. Es ist wichtig, wenn wir einen Schriftabschnitt vor Augen haben, dass wir den auch da einordnen, wo er hingehört. Und dann ableiten, was es uns zu sagen hat. Diese Judenchristen lebten ja noch im Schatten des Tempels. Sie waren die Pracht des Tempelsdienstes gewöhnt. Sie hatten die Priester vor Augen, die diesen Dienst taten. Das bedeutete Gewänder, Gesänge, Weihrauch, Feuer, Opfer, Festtage, diesen ganzen Kalender. Und jetzt waren sie plötzlich aus dieser Masse von Menschen herausgenommen in eine kleine Gruppe, in eine Minderheit, Judenchristen. Und denen war man nicht wohlgesonnen. Sie hatten ganz viel Druck in den Familien, in der Öffentlichkeit. Sie litten unter Repressalien. Und sie standen in der Versuchung, zurückzugehen in das, was sie vor Augen haben konnten. Der Tempeldienst war etwas, was sich vor ihren Augen abspielte, was sie jederzeit sehen konnten. Dieser neue Glaube war etwas, was sie nicht sehen konnten auf Anhieb. Niemand, vielleicht gab es noch einige, die Jesus gesehen hatten. Wir sind ja bei 50 nach Christus. Also eigentlich ist das wie bei uns. Wir haben Jesus nicht gesehen. Wir haben den Himmel nicht gesehen. Wir sehen den hohen priesterlichen Dienst nicht. Wir sehen nicht all die Dinge, die Jesus für uns tut im Himmel. Und dennoch halten wir ja daran fest. Aber das war für die Judenchristen damals eine Schwierigkeit, von dem Sichtbaren jetzt plötzlich mit ganz unsichtbaren Dingen umzugehen. Und in dieser Situation tut der Schreiber Folgendes. Er vergleicht Altes Testament und Neues Testament, das haben wir immer wieder getan. Er hat die Befunde nebeneinander gelegt. Er vergleicht die Propheten und Jesus. Er gibt ihnen Ermutigung, dass Jesus besser ist, dass die Ruhe im Himmel erreichbar ist und dass Jesus eben dient als hoher Priester, der sich für uns verwendet. Und er sagt ihnen, ihr werdet das erworbene Heil nicht mehr verlieren, ihr werdet ans Ziel kommen. Aber er sagt auch, werdet nicht müde, stärkt die schwachen Knie, bleibt dabei, geht voran, bleibt nicht zurück, sorgt dafür, dass alle das Ziel erreichen. Alle unsichtbaren Dinge haltet fest, entgegen dem sichtbaren Tempeldienst. Und dafür, für diese Situation, bekommen die angefochtenen Gläubigen damals und heute jetzt die letzte und eine der großartigsten Ermutigungslektionen vom Verfasser des Hebräerbriefes, nämlich die Lektionen über den Glauben. Das umfasst die vor uns liegenden drei Kapitel, die Lektion über den Glauben. Und zwar nicht einen theoretischen Glauben, sondern er gibt ihnen Glauben in der Erklärung von Menschen, die tatsächlich einmal gelebt haben und die sie natürlich kannten. Sie kannten ja das Alte Testament und sie kannten jeden dieser Personen, die der Schreiber des Hebräerbriefes jetzt aufzählt, weil sie davon gehört hatten in den Schriften, die ihnen ja schon zur Verfügung standen. Sie wussten genau, was diese Menschen vor ihnen erlebt hatten, was sie gelitten haben, was sie erduldet haben, aber auch welche Siege sie errungen hatten. Das war ihnen bekannt. Es waren echte Menschen mit dem gleichen Glauben, den jetzt diese Judenchristen selbst hatten und dem gleichen Glauben, den wir auch heute haben. Der gleiche Glaube an den gleichen Gott mit den Dingen, die sie erlebt haben. Es geht darum, wie kamen und wie kommen aus diesem unsichtbaren Glauben sichtbare Früchte. Denn das, was der Schreiber beschreibt an den einzelnen Menschen, den Glaubenshelden, das macht er ja alles fest an den sichtbaren Früchten ihres Glaubens. Und das sollten die Hörer des Briefes jetzt bedenken und das sollten sie lernen. Im Kapitel davor, im Kapitel 10, hat der Schreiber das Thema der Glaubenszuversicht schon begonnen. Vers 22 heißt es, in voller Gewissheit des Glaubens, dass wahr ist, was Gott jetzt zum freimütigen Zugang zum Thron Gottes gesagt hat. Und 38, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Das dritte Mal, dass dieses Zitat im Neuen Testament vorkommt, das steht schon in Römer 1 und auch in Galater 3, mit einem anderen Schwerpunkt in der Betonung, aber es ist das dritte Mal, dass uns hier gesagt wird, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und um das zu verstehen, gibt der Schreiber den Hebräern und uns damit auch drei Lektionen. Lektion 1, was bedeutet es, wenn wir sagen, ich glaube? Das ist die Lektion über den Glauben, über sein Wesen und über seine Wirkung. Die Lektion 2, wie haben die Vorfahren ihren Glauben umgesetzt? Da geht es um die Glaubenszeugen des Alten Testaments, der Schwerpunkt im Kapitel 11. Und die Lektion 3, wie sollt ihr Glauben heute umsetzen? Die Judenchristen damals und die Christen im 21. Jahrhundert heute. Das sind die Kapitel 12 und 13, die diese letzte Lektion umfasst. Da geht es um Ausharren in Prüfungen, um Heiligung im Blick auf das Ziel. Es geht um die Mahnung zur Bruderliebe, Warnung vor Unzucht und Geldliebe, die Mahnung zur Treue in der Nachfolge. Es geht um den Umgang mit Leitern ganz am Ende dieser Kapitel. Und so Gott will, werden wir das in der nächsten Predigt dann abschließend betrachten. Heute konzentrieren wir uns nur auf einen kleinen Teil des 11. Kapitels und betrachten auch ausschließlich nur diese Lektion 1, die Gläubigen bekommen. Und das war, was bedeutet es, wenn wir sagen, ich glaube? Und das ist in diesen ersten 7 Versen, wird uns das vor Augen gestellt und erklärt. Über den Glauben, über sein Wesen und seine Wirkung. Und wir brauchen so einen kleinen Anlauf, bis wir dahin kommen, was der Text uns dazu mitteilen will. Denn wir müssen zunächst einmal darüber nachdenken, was tun wir denn, wenn wir glauben? Was tun wir, wenn wir glauben? Glauben an sich ist ja unsichtbar, so wie Denken. Denken kann man nicht sehen, Glauben kann man auch nicht sehen. Wenn jemand dich oder mich zum ersten Mal sieht, dann kann er nicht sehen, ob ich glaube oder denke oder beides nicht tue. Glauben ist also wie Denken ein nicht sichtbares Verb, ein Tätigkeitswort. Und Tätigkeitsworte zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sichtbar ist, was derjenige tut. Essen, trinken, laufen, gehen, stehen, das sind Tätigkeiten, die wir sehen können. Aber wenn jemand sagt, ich glaube gerade oder ich denke gerade, dann können wir das zunächst nicht sehen. Es ist nicht sichtbar. Es gibt so eine Gruppe von nicht sichtbaren Verben, die noch mehr umfassen, aber es ist egal jetzt. Also beides ist nicht sichtbar und beides kann man deshalb auch leicht vorspielen oder imitieren. Wer will mir absprechen, wenn ich sage, ich denke gerade? Niemand, weil es keiner sieht. Wer will mir absprechen, wenn ich sage, ich glaube? Niemand, weil es keiner sieht. Das ist eine Tätigkeit, die man mir erst einmal nicht ansieht. Aber wann wird Denken sichtbar? Denken wird dann sichtbar, wenn es Ergebnisse, Entscheidungen und Handlungen produziert. Ich habe nachgedacht, ich bin zu einem Ergebnis gekommen, ich treffe eine Entscheidung und deshalb mache ich das jetzt so und so. Glauben, wie wird Glauben sichtbar und erkennbar? Wissen wir alle. Matthäus 7, Vers 16, an den Früchten soll man uns erkennen. Glaube wird sichtbar an der Glaubensfrucht. Und genau das stellt der Schreiber den Hebräern vor. Sichtbare Früchte, die aus dem Festhalten am Unsichtbaren erwachsen. Niemand konnte Abraham oder Abel oder Rahab den Glauben ansehen. Man hat ihren Glauben erkannt an ihren Handlungen, die aus dem Glauben folgten. Und das ist die Übereinstimmung von uns mit den Hebräern. Das ist nämlich auch unsere Situation, solange wir auf dieser Erde leben. Das Unsichtbare für die Welt sollen wir erfassen, wir sollen es festhalten, wir sollen es bedenken und dann ausleben und Frucht bringen. Und dass das geht, das zeigt der Schreiber an den vielen Beispielen der Glaubenshelden. Und deshalb schreibt er dieses Kapitel 11 für seine Leser, dass sie begreifen, dass es tatsächlich möglich ist, aus dem unsichtbaren Glauben Kraft für Entscheidungen zu treffen, die dann der Umwelt als Glaubenszeugnis sichtbar waren. Im Tempel war das ja anders, da gab es nur sichtbare Dinge und wer daran teilnahm, das war ganz klar, dass der auch glaubte. Und was für die Hebräer damals gegolten hat, gilt auch für uns und deshalb ist eben dieses Kapitel so eine Ermutigung damals wie heute. Fragen wir uns jetzt als Nächstes, was sind denn nun die Grundlagen und die Quellen dafür, dass die Hebräer und auch wir ein fruchtbares Glaubensleben führen können und ja auch sollen? Zwei Punkte dazu, die Beschreibung des Glaubens und zum Zweiten das Leben aus dem Glauben. Punkt 1, die Beschreibung des Glaubens oder was ist das Glauben? Wir haben eben gelernt, dass Glauben eine Tätigkeit ist, die man nicht sehen kann, aber es ist eine Tätigkeit. Aber was tun wir genau, wenn wir sagen, ich glaube? Jeder von uns kann wahrscheinlich sofort beschreiben, an wen oder an was er glaubt. Wir glauben alle an den dreieinigen Gott. Wir glauben alle, dass Jesus Mensch und Gott war. Wir glauben alle an die Himmelfahrt. Wir glauben alle an die Wiederkunft und an das kommende Gericht. Und ebenso wahrscheinlich kann auch noch jeder beschreiben, warum er glaubt. Aber Achtung, meinen wir Glauben im Sinne von, ich glaube, dass es morgen regnet? Oder meinen wir Glauben im Sinne von, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Das ist ein Unterschied. Und im Deutschen bezeichnet das Wort Glauben beides. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Das ist das landläufige Verständnis. Aber wir definieren Glauben eigentlich anders. Und jetzt kommt die Predigt vom Rune von vor 3 Wochen ins Spiel. Der hatte einen wunderbaren Teppich ausgebreitet, auf dem wir heute ein paar Möbel stellen. Glauben bedeutet Vertrauen. Und zwar Vertrauen auf und in die Vertrauenswürdigkeit Gottes. So definiert das der Bibellehrer Wiersbe, den ich sehr schätze. Glauben bedeutet Vertrauen, das ist ja das, worüber Rune gesprochen hat, und zwar Vertrauen auf und in die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Das ist Glauben. Ich glaube und vertraue dadurch Gott und akzeptiere und anerkenne, dass er vertrauenswürdig ist. In der Praxis bedeutet das, wenn ich jemandem vertraue, dann weiß ich, dass er die Wahrheit sagt. Ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann. Ich weiß, dass ich auf dieser Wahrheit mein Handeln begründen kann. Und zwar auch dann, wenn ich die Wahrheit nicht sichtbar vor Augen sehe, wenn ich sie nicht betasten oder hören oder irgendwie mit meinem Sinn erfassen kann. Und in Bezug auf Gott heißt es, ich vertraue dem, was er sagt in seinem Wort. Und das ist die allein gültige Handlungsanweisung. Ich bin in den Anweisungen diesem Wort gehorsam. Und zwar, Achtung, wichtig, unabhängig davon, welche Folgen dieser Gehorsam hat oder in welche Situationen er mich bringen wird. Das ist Glauben. Ich gehorche Gott, weil ich weiß, dass er die Wahrheit ist und die Wahrheit sagt und tut, egal welche Folgen ich mir dabei einhandle oder in welche Situationen er mich bringen wird dadurch. Das ist Glauben, absolutes Vertrauen darauf, dass Gott vertrauenswürdig ist, egal was er tut. Ich glaube also nicht, dass Dinge, die Gott sagt, möglicherweise eintreten können, im Sinne von, es kann regnen oder auch nicht, sondern ich glaube, dass die Dinge, die Gott sagt, auch eintreten werden. Und das gilt generell für alle Gläubigen. Wenn wir einen Blick tun auf die Heilsgeschichte, dann sehen wir da Dinge, die allen Gläubigen widerfahren werden. Aber es gilt auch persönlich, je nach der Weisheit des Herrn, wie er entscheidet, was für uns gut oder was für uns nicht gut ist oder nützlich ist, sagen wir es so. Was sagt die Schrift über Glauben? Das ist immer entscheidend. Der erste Anlaufspunkt ist ja immer das, was sagt die Schrift zu einem bestimmten Thema. Und für alle von uns, die wir glauben, gelten folgende schriftgemäßen Grundsätze über den Glauben. Die müssen uns klar sein, wenn wir über Glauben reden und nachdenken, und über die können wir auch nicht diskutieren. Erstens, Glaube ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Glauben seid ihr errettet, denn aus Gnaden seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Der Mensch kann nicht unabhängig von Gott Glauben produzieren. Zweitens, Gott teilt den Glauben zu, wie er will. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir haben unterschiedlich starken Glauben und können uns nicht vergleichen. Wohl in den Grundlagen, die ich eben erwähnt habe, da sind wir generell, haben wir den gleichen Boden, in den gleichen Lehrdingen, aber in den persönlichen Dingen sind wir eben unterschiedlich. Und Gott hat den Glauben zugeteilt, wie er will, das Maß des Glaubens. Und das bedeutet, dass wir in der Praxis unterschiedlich starken oder schwachen, wir haben gerade in der Bibelstunde über die Schwachen und Starken geredet, dass wir unterschiedliche Glaubenskraft auch haben. Aber das ist seine Sache, mit uns in dieser Weise umzugehen, nicht unsere Angelegenheit. Er kann mit uns umgehen, auch wenn er uns ein wenig kleineres Maß Glauben zugeteilt hat als dem anderen in diesem persönlichen Bereich. Die dritte feststehende Tatsache ist, Glaube ist unbedingt notwendig, um in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Steht gerade in dem Kapitel davor, Hebräer 10, 38, haben wir gehört, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Es gibt keine andere Möglichkeit, in der Ewigkeit zu leben, als durch Glauben. Viertens, Glaube muss wachsen. 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist Glauben, Erkenntnis, wachsen in dieser Erkenntnis. Nächster Punkt, unablässig, Glaube kommt und wächst aus dem Hören des Wortes, aus der Predigt, Römer 10, 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Es gibt keine andere Möglichkeit, im Glauben zu wachsen, als sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, es zu hören, zu lesen und anzuwenden. Sechste wichtige Wahrheit, Glaube ist mit Kampf verbunden, auch das muss uns klar sein. 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Es geht im Glaubensleben nicht ohne Kampf ab. Wir sind nur nicht auf Tabors Höhen, sind nicht immer nur auf Tabors Höhen, sondern es gibt auch Tiefen, in die wir geführt werden. Und das ist Kampf, Aber dieser Kampf im Glauben und das Bestehen des Kampfes führt zum Ausharren. Und siebtens, Glaube muss Frucht bringen. Frucht ist das Zeichen der Reife und Frucht kann vielgestaltig sein. Es ist nicht nur der eine Straßeneinsatz nächste Woche, es gibt eine ganze Menge von Früchten. Wir haben immer so die Vorstellung, Frucht ist nur das und alles andere nicht, das ist nicht so. Frucht ist auch Erkenntnis, Frucht ist auch der persönliche Umgang miteinander. Auch da kann sich Frucht zeigen, Frucht ist ganz vielgestaltig. Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wird. Wenn du also sagst, dass du Glauben hast, dann achte darauf, dass du auch Werke hast. Das geht zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Nur nicht umgekehrt. Durch Werke kannst du keinen Glauben erwirken. Die Werke müssen aus deinem Glauben kommen. Das sind so Sätze, die sind unablässig und darüber können wir nicht diskutieren, weil die Schrift uns das über den Glauben mitteilt. Und jetzt fügen wir zwei weitere Beschreibungen über das ein, was Glaube ist, und zwar durch die Verse 1 und 2 dieses 11. Kapitels. Die lese ich nochmal. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. In diesen zwei Versen gibt es drei wichtige Worte. Verwirklichung oder Wirklichkeit, Überführtsein und Zeugnis von Gott bekommen. Diese drei wichtigen Dinge müssen wir uns merken und ansehen. Die Elberfelder bietet für das Wort Verwirklichung oder Wirklichkeit auch noch das Wort Grundlage an. Das gefällt mir eigentlich fast noch besser. Es geht darum, dass wir etwas haben, was wir noch nicht sehen. Deshalb hoffen wir es noch, aber wir halten es schon für Wirklichkeit, obwohl wir es noch nicht sehen. Und wenn die Elberfelder hier von Grundlagen spricht, dann meint sie, dass wir auf einem Fundament stehen, das uns Zuversicht und Sicherheit gibt, dass die Verheißungen Gottes auf unserem Lebensweg und in der Ewigkeit wahr werden. Unser Glaube ruht auf den Dingen, die wir noch nicht sehen, aber von denen wir fest ausgehen, dass sie kommen. Und das ist die Blickrichtung nach oben, auf Gott hin, auf die Zukunft hin, auf das, was er tut. Das zweite Wort war überführt sein oder überzeugt sein davon, dass Gott tut, was er sagt. Er wird sein Wort halten. Das ist der Blick vorwärts. Und es beschreibt uns nämlich mehr den Beistand, den wir hier und jetzt in diesem jetzigen Leben hier auf dieser Erde erfahren. Wir haben so viele Verheißungen in der Schrift, die uns sagen, das und das und das und das tue ich in deinem Leben. Und damit ist das irdische Leben gemeint. Nicht erst das, was kommt. Der Blick vorwärts, bis wir bei ihm sind. Und so sollen und so wollen wir das Leben hier bewältigen. Und das dritte ist, Glaube bekommt Zeugnis von Gott. Wie können wir uns das vorstellen? Schauen wir auf die Glaubenshelden. Gott hat die Glaubenden in diesem Kapitel zu besonderen Dingen befähigt. Und er hat diesen Menschen und ihrem Dienst göttliche Billigung gegeben. Das ist genau die Frucht. Deshalb stehen die Menschen ja in diesem Kapitel drin. Er hat das, was sie getan haben, sichtbar gesegnet. Er hat es gebilligt. Er hat gesagt, ja, Mose, das, was du gemacht hast, war gut. Ja, Henoch, das, was du gemacht hast, war gut. Ja, Abraham, das, was du gemacht hast, war gut. Sonst würden die hier nicht auftauchen. Es ist wunderbar, dass Gott auch sich zu seinen Glaubenden stellt, wenn sie die Dinge tun, zu denen er sie befähigt und sie dann auch ausleben. Und das, ihr Lieben, sind ja völlig andere Grundlagen und Lebensvoraussetzungen als die von Nichtgläubigen. Das ist ein ganz anderer Grund, auf dem wir stehen. Glaube blickt aufwärts und vorwärts und davon leben wir. Und jetzt wird der Verfasser noch praktischer. Er fügt nämlich Umstände und Menschen an, die uns zeigen, wie Glauben funktioniert. Und er gibt uns dafür drei Beispiele. Und ich lese nochmal die Verse 3 bis 6, na 7. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem er Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redete er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Überlegt euch das mal. Vor dem Tod hatte er schon das Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen habe. Und als Belohnung dafür wurde er entrückt. Nächster Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Drei Beispiele oder vier Beispiele, und wir wollen nachsehen, was die Schrift hier über Glauben lehrt, denn das ist ja immer noch unsere Frage: Was ist Glauben? Alle Verse beginnen mit dieser Feststellung durch den Glauben. Und was ist jetzt die Lehre dessen, was durch den Glauben geschieht? Vers 3. Hier geht es um die Schöpfung und um die Erkenntnis aus Glauben. Die Lehre ist eigentlich einfach und klar. Sie bezeugt uns, nur durch Glauben und ganz ausschließlich nur durch Glauben können wir die Erschaffung der Welt durch Gott verstehen. Der Glaube bezeugt uns, dass alles, was wir sehen, alles Sichtbare, aus dem Unsichtbaren geschaffen worden ist. Wenn wir die Gelegenheit gehabt hätten, neben Gott zu stehen, als er die Welt erschuf, dann hätten wir gesehen, dass da nichts war. Nichts, nichts, nichts. Und er hat aus diesem Nichts alles gemacht, was wir jetzt sehen. Aus dem, was unsichtbar war, hat er das Sichtbare geschaffen. Und das erinnert uns wieder an die Sache mit den Früchten. Aus der unsichtbaren Tätigkeit des Glaubens werden sichtbare Früchte werden. Schauen wir auf Abel, Vers 4, den ersten Glaubensheld, der uns hier genannt wird. Abel bringt ein blutiges Opfer dar, während sein Bruder Kain ein unblutiges Opfer darbringt. Kains Opfer sind die Früchte seines eigenen Bemühens, nämlich des Feldes, das er bestellt hat. Abel hingegen hatte einen Eindruck davon, dass Blut vergossen werden muss im Opfer, um mit Gott Versöhnung zu erlangen. Und Gott hat dieses Opfer gut geheißen. Warum war das so? Abel opferte ein blutiges Opfer durch den Glauben, so sagt es hier die Schrift. Das heißt, er musste ja eine bestimmte Vorstellung davon haben, dass Blut erforderlich ist, um Gott gnädig zu stimmen. Offenbar hatte er diese Vorstellung von Sünde, deren Tilgung durch Blut erfolgen musste. Und sowohl hier als auch in Matthäus 23 wird er deshalb als gerechtfertigt bezeichnet. Kains Werke waren böse, Abels Werke waren gerecht. 1. Johannes 3, Vers 12 steht dieser Vers. Und dieser Vers spricht über die Anbetung im Opferdienst aus Glauben. Vers 5 und 6, Henoch. Und dieser Vers spricht über Wandel aus Glauben. Von Henoch heißt es hier, er habe Gott wohlgefallen. In 1. Mose 5, 18, da kommt Henoch das erste Mal vor, und dann auch noch ein bisschen später in 21 bis 24, da heißt es, er wandelte mit Gott. Mit Gott wandeln, also mit ihm leben, heißt demnach Gott wohlgefallen und umgekehrt. Sein Glaube offenbarte sich offensichtlich schon vor seiner Entrückung durch Gott. Und mit Gott wandeln bedeutet zu glauben, dass er der ist, der handelt, der leitet, der führt, der Verheißungen umsetzt, der aktiv in unserem Leben ist, jetzt, hier und heute mit dir, mit mir lebt und unterwegs ist. Mit Gott wandeln heißt seine Gegenwart in meinem Leben erleben. Dass es Gott gibt, das glauben die Dämonen auch. Jakobus 2, Vers 19. Auch die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Dass es Gott gibt, ist kein entscheidender Punkt. Denn es ändert die Bösartigkeit der Dämonen nicht. Sie glauben, dass es Gott gibt, aber sie sind deshalb genauso böse. So haben wir auch viele Menschen unter denen, die heute auf dieser Welt leben, die glauben, dass es Gott gibt, aber sie sind nicht gläubig. Denn ihr Leben ändert sich nicht. Dieser Glauben hat keinen Einfluss auf ihr Leben. Deshalb steht auch hier, dass Gott ist, ist das Wichtige. Und Gott, wenn ich sage, Gott ist, dann bedeutet er, dass ich hier und heute mit ihm lebe und ihn erfahre und akzeptiere, dass er in meinem Leben ist und es regiert. Es bedeutet, Gottes Wirklichkeit in meinem Leben erfahren. Das ist Wandeln mit Gott. Gott erleben, mit Gott leben und alles mit ihm teilen. Ihm komplett vertrauen, er wird es wohl machen. Und ihr Lieben, wir wollen ja glauben, dass Gott Interesse an unserem Wandel hat und dass er davon Kenntnis nimmt, was wir tun oder nicht tun. Und das ist ganz oft etwas, was im Verborgenen stattfindet, was andere gar nicht sehen, unseren Umgang mit dem Herrn. Vieles davon sehen andere ja gar nicht. Das passiert nicht auf der großen Bühne oder vor den Augen aller. Das sind die täglichen Gespräche mit Gott, das Lesen und Bedenken seines Wortes und die Versuche, das Erfahrene praktisch umzusetzen. Aber auch das Fallen und Scheitern, das mühsame Wiederaufstehen, wieder in Tritt kommen, die Lasten des Lebens und die Lasten der Seele, all das mit Gott besprechen, durchbeten, durchkämpfen, das ist Wandel mit Gott. Und davon kriegen die anderen manchmal gar nicht viel mit. Und jeden Tag in dieser Ohnmacht und Kraftlosigkeit, in der wir manchmal sind, und auch dann, wenn unsere Herzen voller Lob und Dank sind, und das wollen wir doch, mit ihm wandeln, ihm wohlgefallen. Und das passiert am besten, indem wir ganz eng mit ihm das Leben gestalten und ihn in unserem Leben Herr sein lassen. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, nicht dass es ihn gibt, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Vers 7 stellt uns, das ist unser letzter Vers, den dritten Glaubenshelden vor, Noah. Noah wurde von Gott dazu gebracht, seinen Glauben öffentlich bekennen zu müssen. Blieb ihm gar nichts anderes übrig. Als er mitgekriegt hat, dass er die Arche bauen muss, musste er das vor den Augen aller tun, anders als Henoch. Vor den Augen aller baute er eine Arche auf trockenem Land, weit weg vom Meer. Und zwar nur deshalb, weil Gott es ihm gesagt hat und ihn gewarnt hat. Aber Noah hat zweierlei getan. Er baute die Arche, ein Werk, und er predigte und warnte die anderen. Er war der Prediger der Gerechtigkeit, 2. Petrus 2, Vers 5. Zweierlei, er hat das Werk getan und er hat zugleich auch die anderen gewarnt und gepredigt. Und dieser eine Vers über Noah, das wollen wir als letztes betrachten, der liefert uns eine ganze Anzahl von Aspekten des Glaubens, die wir uns ansehen und beherzigen wollen. Und sie spiegeln alles wider, was Glaube bei uns bewirken soll. Schauen wir uns den Vers 7 nochmal an. Können wir den nochmal haben? Dankeschön. Und ich stelle folgende Fragen und wir suchen die Antworten aus dem Text. Erstens, was war der Grund für seinen Glauben? Das Wort Gottes an ihn, in diesem Fall eine Warnung vor Gericht. Zweite Frage, worauf richtete sich sein Glaube? Antwort auf die Dinge, die er noch nicht sehen konnte. Die Flut war noch lange nicht da, aber er hat trotzdem gewusst, sie kommt. Drittens, worin übte er sich im Glauben? in der Ehrfurcht und im Vertrauen auf die unbedingte Wahrhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit Gottes. Noah hat das, was Gott sagte, für Wahrheit gehalten und er hat sich danach gerichtet. Was war das Werk seines Glaubens? Er baute die Arche für sich und sein Haus. Was war das Resultat seines Glaubens? Er und sein Haus wurden gerettet. Und was empfing er als Belohnung dieses Glaubens? Er wurde zum Erben der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Der Grund, die Richtung, die Übung, das Werk, das Resultat und die Belohnung. Und jetzt bekommen die Hebräer und wir ja nicht einfach nur über den Glauben und über die Glaubenshelden etwas erzählt. Wir sollen daraus lernen. Und eine gute Lernmethode ist es, immer die richtigen Fragen zu stellen. Und das sind die Fragen, die uns dieser Text stellt, diese wenigen Verse, wenn wir wissen, was Glaube bedeutet und die wir beantworten sollten. Nein, eigentlich müssen wir die beantworten können als Gläubige. Was ist der Grund meines Glaubens? Worauf richtet sich mein Glaube? Worin übt sich mein Glaube? Was ist das Werk meines Glaubens? Was ist das Resultat meines Glaubens? Und was werde ich in der Ewigkeit als Belohnung für diesen Glauben empfangen? Ganz wichtige Fragen. Wenn nun einer oder eine von uns feststellt, da oder dort habe ich Mängel, diese eine oder diese andere Frage, da wüsste ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das macht nichts. Sei getrost. Jesus hat den Tröster und Lehrer, den Heiligen Geist, geschickt. Der wird uns alles lehren und uns in alles leiten, was wir wissen müssen. Wir sollen in einem guten Maß darüber betrübt sein, wenn wir bemerken, dass wir hier oder da Nachhilfe im Wachstum brauchen. Wir sind ja alle im Reifeprozess, solange wir leben. Aber geh weiter und werde nicht müde, um die Beantwortung dieser Fragen zu ringen. Und das ist das, was die Hebräer hier als Ermutigung bekommen und auch wir. Und das Kapitel 10 schließt mit dem Vers: Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und dazu bist du, dazu bin ich, dazu sind wir eingeladen. Kommt! Lasst uns weitergehen, werden wir nicht müde. Amen. Wir wollen miteinander beten.